Den Predigtext finden Sie in Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme. In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden. Und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen. Und die Mutterschafe führen. Geliebter Gott und Vater, was für eine Perspektive. Wir können das nicht fassen und es übersteigt unsere Vorstellungskraft bei weitem, was du mit uns, mit unserem Leben, mit deinen Menschen, mit dieser Schöpfung vorhast. Dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und das merken wir, wenn wir diese Verse miteinander lesen und uns das versuchen vor Augen zu malen, was du vorhast. Wir können nur staunen, dir danken, dich rühmen und anbeten. Und wenn wir es dann noch hören, dass wir dir den Weg bereiten sollen, dann können wir uns auch nur wundern, weil doch da eine Umkehrung geschieht. Du bereitest den Weg und du willst uns dabei haben und uns hineinnehmen in dein Heilswirken. Ach, darüber alle Anbetung und aller Dank dir. Schenk, dass dieser Gottesdienst dazu dienen darf, dass wir uns hineinnehmen lassen. Und dass all das, was wir hören, was wir mit deiner Beten und Singen dazu dient, dass unser Leben immer mehr in dein Bild hineingestaltet wird. Dass wir tatsächlich befähigt werden, diesen Weg zu ebnen und diese Bahn mitzugestalten. Segne unsere Kinder in ihren Gruppen und segne die, die ihnen dein Wort nahebringen. Segne all die, die dich noch nicht kennen, die heute in irgendeiner Art und Weise von dir hören, dass auch du bei ihnen ankommst. Wir rühmen dich und wir loben dich und beten dich an für deine Liebe, deine Güte und deine Treue. Amen.
Tröstet mein Volk, so eindrucksvoll und unvergesslich fängt dieser berühmte zweite Teil des Propheten Jesaja an. Und dann folgen bis zu Kapitel 66 3x9, das heißt 27 großartige Reden, so kann man es einteilen und sich merken, die Gott durch den Propheten Jesaja uns mitgibt. Und in diesem zweiten Teil des Propheten Jesaja nimmt uns Jesaja zum einen mit hinein in die Zeit, wenn das auserwählte Volk aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehren kann. Er nimmt uns aber zum zweiten mit hinein das Kommen des Messias. Der Gottesknecht wird beschrieben, der kommt, der sein Leben gibt, der dieses Lamm ist, Jesaja 53, das geschlachtet wird. Und in diesem zweiten Teil des Propheten Jesaja bekommt Jesaja einen Blick, der noch weit über unsere Gegenwart hinausreicht, in die Zukunft hinein. Ganz eindrucksvoll, diese Prophetien, die uns da gegeben werden. Und ja, wir dürfen uns fragen, warum wirken nach 2700 Jahren diese Texte immer noch? Warum wirken die noch? Und warum sind gerade diese Passagen aus dem zweiten Teil des Jesaja-Propheten für uns so wesentlich, so wichtig? Und abgesehen davon, dass alle Worte Gottes Unvergänglichkeit in sich tragen, gegenüber allem Gerede der Menschen bleiben Worte Gottes immer. Gilt natürlich als erste Antwort, dass wir entdecken und feststellen, wir haben es in Jesaja 40 mit einem wirklich gigantischen prophetischen Panorama zu tun. Unglaublich, was sich da vor unseren Augen auftut. Aus einer Perspektive von vor 2700 Jahren sind wir in diesen Raum mit hineingenommen, dass Gott uns seine Pläne kundtut, dass er uns seine Worte gibt und dass er uns auch die Taten zeigt, die zu diesen Worten und zu diesen Plänen gehören. Wie wir schon erwähnt haben, wir hatten in den vergangenen Tagen hier unter anderem eine Frauenfreizeit im Advent unter dem wunderschönen Thema, wenn Worte wahr werden. Das könnte man auch über Jesaja 40 sagen. Wenn Worte wahr werden. Das konnten die damals ja gar nicht fassen. Das konnten die damals gar nicht in ihren Kopf und in ihr Herz hineinlassen, in welchen Dimensionen Gott ihnen da begegnet. Als sie damals so um das Jahr 720 herum vom Propheten Jesaja das gesagt bekommen. Und mitten in der assyrischen Katastrophe sie erleben mussten, wie das gesamte Nordreich untergeht. Und das kleine Juda durch die Barmherzigkeit und Zuwendung Gottes tatsächlich überlebt. Eingekesselt vom assyrischen Großreich. Und dann kommt Gott zu ihnen durch den Propheten Jesaja und sagt, ich denke schon viel weiter. Für mich ist Assur schon Geschichte. Und die waren noch mitten in der Soße drin. Und Gott sagt, ich sehe schon, wie ihr zurückkehrt aus der nächsten Problematik, nämlich aus der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Ich sehe schon, wie Babel fällt. Ich sehe schon, wie ihr aus Babel herausmarschiert und zurückkommt, wie ihr ankommt, eine Bahn macht, einen Wüstenhighway und tatsächlich in dieser nachbabylonischen Zeit, nachexilischen Zeit zu Tausenden, zu zigtausenden zurückkehren werdet und hier in Jerusalem den Tempel wieder aufbauen werdet. Das sehe ich schon. Und ich sehe noch viel mehr, sagt Gott. Ich sehe für euch, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Gottheld, Wunderrat, Ewigvater, Friedefürst. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er ist der, Jesaja 53, den ich euch geschickt habe, damit eure Schuld, eure Sünde los wird. Und ich sehe noch viel, viel mehr. Ich sehe sogar über das Erste kommen noch bei weitem hinaus. Ich sehe, wie er wiederkommen wird. Wie er für euch, dieses auserwählte Volk Israel, wiederkommen wird. Wie er, morgen werden es die lesen, die in der ökumenischen Bibellese drin sind, die in Jesaja 66 erfahren, dass ein ganzes Volk an einem Tag geistlich wiedergeboren wird. Wenn sie den Messias, wenn sie Jesus sehen. Römer 9 leuchtet mitten in Jesaja 66 auf. Und dann tatsächlich erleben wir, dass Jesaja bis in den neuen Himmel, in die neue Erde hineingucken darf. Und die wunderschönsten Kapitel von der letzten und vorletzten Seite der Bibel leuchten schon im Alten Testament auf. Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Was für ein gigantisches Panorama. Und wir, ich sage das immer wieder, wir haben eine ideale Position. Wir haben eine ideale Position. Sie schauen mit mir 2700 Jahre zurück und sagen, was für ein Gott, der durch 2700 Jahre, durch den gesamten Wahnsinn der Menschheitsgeschichte, sein Programm millimetergenau durchzieht. Und dann einfach sagen kann mit dem Apostel Paulus im Galaterbrief, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das konnte nicht nur niemand verhindern, sondern alle mussten mitspielen, inklusive die Steuerbehörden, inklusive dem römischen Personal, inklusive denen, der auf dem Thron saß in Rom. Alle mussten mitspielen, damit das wahr werden konnte, was er, der Ewige, vor 2700 Jahren geplant hatte. Und Sie und ich, wir haben dieses Riesengeschenk, dass wir auf das erste Kommen von Jesus zurückkommen. Und wir sind die, die unmittelbar Ausschau halten nach seinem zweiten Kommen, nach seinem Wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und die Botschaft aus Jesaja 40 hat deswegen für uns so eine Kraft, eine große Kraft, weil sie uns die Planungshoheit, weil sie uns die Wortoffenbarung und weil sie uns die vollmächtigen Taten unseres Gottes so eindrucksvoll vor Augen legt. Ja, wer das liest, der betet Gott an. Wer das liest, der kommt zur Ruhe. Wer das liest, der wird felsenfest gegründet auf den Zusagen unseres Gottes. Und deswegen bis heute haben die Worte von Jesaja 40 ihre riesengroße prophetische Kraft. Ja, das ist die eine Antwort. Und die zweite Antwort, die sieht doch dann so aus: Uns bewegen diese Worte so unwahrscheinlich bis heute, weil wir, wenn wir diese Worte hören, wenn wir sie nach 2700 Jahren heute hören, immer noch das tief empfinden, das, was da gesagt ist, das kommt von Herzen. Das kommt von Herzen. Hier spricht kein lebloser Technokrat. Hier spricht nicht irgendein Beamtenstaat, der in irgendetwas von seiner Planungsautorität mitteilt. So, wer Jesaja 40 liest und wahrnimmt, der empfindet, der hier spricht, der hat ein Herzensanliegen. Und das fängt ja schon mit diesen ersten beiden Worten an. Wie fängt der an? Tröstet mein Volk. Und allein diese beiden Sachen, diese beiden ersten Aufrufe sind für uns natürlich ein Gottesgeschenk. Ja, das gibt's, dass Gott ab und zu den Doppler gebraucht. Nicht oft, aber manches Mal bringt er den Doppler. Er bringt bewusst die Wiederholung, um es zu intensivieren. Denn wir könnten es beim ersten Mal ja überhört haben. Und deswegen sagt das gleich zweimal für alle Vergesslichen, dass er sagt: tröstet mein Volk. Er sagt das noch einige Male, gerade im Propheten Jesaja. Er sagt: werde wach. Er sagt: mach Bahn. Er sagt: steh auf, immer wieder, um das hinzukriegen, dass es ihm wirklich ernst ist. Und hier beginnt er mit dieser Aufforderung, dass sein Volk getröstet wird. Trost ist was ganz Besonderes. Auch unter uns Menschen, auch ohne besonderen Bezug zu Gott, ist Trost was ganz Wichtiges. Trost zeigt ja zum einen eine Lage, in der eine Not, ein Schmerz, ein Schaden empfinde und vorhanden ist. Und ein Mensch, der mich tröstet, ist ein Mensch, der sein Herz mir zuwendet. Das ist doch das Kennzeichen. Trost ist etwas, was vom Herzen kommt, dass ich getröstet werde. Aber gleichzeitig wissen wir unter uns Menschen schon, das große Problem ist, dass wir dann mit unserem menschlichen Trösten so schnell an die Grenze kommen. Wir haben zwar das Herz, aber manches Mal können wir in der Lage, in der andere getröstet werden sollen und wollen, von uns nur ganz begrenzt getröstet werden, weil wir eigentlich nichts zu sagen haben. Und das Besondere an diesem Gott ist, dass er Tröster und Trost ist. Das gibt es nur einmal. In der Dimension nur einmal. Er ist der Tröster, das heißt, er ist der, das tatsächlich tut. Und er ist der Inhalt dessen, was der Tröster zu sagen hat. Er in seiner Person ist der entscheidende Trost. All unser Hoffen, all unser Sehnen ruht nicht nur darin, dass er uns Eierpapaya über den Kopf streichelt, sondern dass er in seiner Person, in seiner Person und in der Verbindung zu ihm unser Trost ist. Im Leben und im Sterben ist er unser Trost. Und mit seinem Trost, der in seiner Person ist, tröstet er. Das kommt von Herzen. Diese Herzensangelegenheit unseres Gottes, dieses, die uns bis heute an Jesaja 40 bewegt, weil wir so anders aufgestellt sind normalerweise. Denn was uns ja hier entgegenkommt in Jesaja 40, ist eine umgekehrte Bewegung zu dem, wie wir denken, dass die Bewegung eigentlich laufen müsste. Wir denken, die Bewegung müsste mehr oder weniger so laufen, dass wir uns halt doch noch mal aufraffen. Dass wir doch noch mal gucken, dass wir halbwegs klarkommen. Dass wir irgendwie noch versuchen, den Rost unseres Lebens ein bisschen abzuschleifen, uns noch mal zu lackieren, uns noch mal ein besseres Outfit zu geben, uns ein bisschen moralisch aufrüsten. Und dann marschieren wir dem lebendigen Gott entgegen. Und dann wird er doch hoffentlich in seiner großen Barmherzigkeit unsere Bemühungen anerkennen und sich uns gnadenvoll zuwenden. Und hier ist gerade umgekehrt. Hier ist gerade umgekehrt. Die gesamte Bewegung von Jesaja 40 geht eben nicht vom Zion, geht nicht von Juda, geht nicht von Israel, geht nicht vom Menschen aus, sondern umgekehrt. Es findet eine Himmelsbewegung statt. Die Fahrtrichtung in Jesaja 40 ist genau umgekehrt. Denn die, die es betrifft, die können gar nichts mehr machen. Die sind so dermaßen ausgelaugt. Die haben gar keine Power mehr. Die hatten schon damals zur Zeit des Assyrischen Reiches keine Power mehr. Wie viel mehr im Jahr 587, als der babylonische Sturm sie wegtrieb und ins Exil brachte. Und dann diese armselige Truppe, die zurückkehrt, die paar zigtausend, die dann wieder versucht haben, den Schrottraufen von Jerusalem wieder aufzubauen. Und dann ging es doch gerade weiter, die letzten 2000 Jahre mit der Armseligkeit. Was wollten die denn machen? Die hatten keine Power. Umgekehrt, deren Augen hatten zu viel gesehen. Die hatten zu viel Böses gesehen, zu viel Brutales, zu viel Erniedrigendes, Machtvolles. Und sie hatten auch zu viel Schuld und zu viel Sünde gesehen, bei sich und anderen. Und sie waren entmutigt und kraftlos und haben sich ganz anders wahrgenommen und rutschten immer weiter ab in diese bescheuerte Mischung aus Selbstmitleid und Selbstaufgabe, moralischem Siff und götzendienerischen Alternativen. Und in diese Zeit hinein, in dieses Schlammloch hinein, kommt die Himmelsbewegung. Und die Himmelsbewegung kommt, haben Sie mitgezählt? Die Himmelsbewegung kommt, nein, nicht einfach. Nein, nicht doppelt. Nein, nicht dreifach. Vierfach rauscht der lebendige Gott in Jesaja 40 ran. Er nimmt vier Kommunikationsbrücken, um da anzukommen. Nicht nur ein Kanal, gleich vier Kanäle, damit es auch wirklich tatsächlich bei seinen Leuten ankommt. Es gibt ganz, ganz wenige Passagen, wo wir eine solche Vielfältigkeit der Kommunikationsaufforderungen haben, wie in Jesaja 40. Und wir spüren das miteinander. Da kommt zuallererst diese erste Aufforderung in Vers 1, die da beschrieben wird, dass Gott, ja, zu wem spricht er denn? Alte Diskussion. Zu wem spricht er denn? Spricht er das zu seinem Propheten? Spricht er zum himmlischen Personal? Spricht er zum Glaubenden aus den Völkern, aus Israel? Wie auch immer, auf jeden Fall fordert er auf, tröstet, tröstet mein Volk. Und dann kommt gleich die zweite Welle. Es ruft eine Stimme, so heißt es dann in Vers 3. Und dann kommt diese berühmte Passage, die wir nachher mit Johannes dem Täufer verbinden, dass eben jetzt tatsächlich noch einmal alles vorbereitet werden muss für dieses Straßenbauprojekt Gottes. Es muss eine ganz besondere Straße gebaut werden und die muss fertig werden, also nicht wie in Deutschland. Die muss wirklich zum Ziel kommen und dann tatsächlich auch bereit sein, damit auch wirklich dann der Messias sie nutzen kann. Und dann kommt gleich, nachdem das war, die dritte Passage in Vers 6 heißt es dann, es spricht eine Stimme und jetzt predige. Und dann gibt es eine Botschaft auszurichten. Und dann in Kapitel 40, 9, Zion, du Freudenbotin, die wird auch noch in die Kommunikation mit hineingenommen. Viermal wird also ein Kommunikationsweg beschritten, um deutlich zu machen, das ist mein Herzensanliegen, dass ich bei dir ankomme. Ich, Gott, will bei dir ankommen. Ich weiß nicht, ob Sie das so normal heute Morgen drauf hatten. Dass Sie sagen, das ist so ein Tag und es ist ein Tag, an dem ich leben kann. Und selbstverständlich, das ist die große Aufgabe meines Gottes, dass er bei mir ankommt. Normalerweise denken wir gerade umgekehrt. Vielleicht gelingt es mir heute, bei Gott anzukommen. Und Gott sagt, lass es bleiben, ich komme bei dir an. Ich versuche es auf allen Kanälen, bei dir anzukommen. Weil ich weiß, wie es um dich steht. Und deine Bemühungen, einen höheren Level zu kriegen, gib's doch endlich auf. Zumal wenn du denkst, das wäre die Voraussetzung, dass Gott ankommen könnte. Nach dem Motto, wenn ich mein Upgrade habe, wenn ich das Problem jetzt im Griff habe, wenn ich da anders bin, wenn ich das erst einmal geschafft, dann bin ich bereit, dann kann Gott kommen. Nein, Gott kommt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, ich komme. Er tröstet. Allein das ist schon ein Grund, warum Jesaja 40 nie aufhören wird, seine besondere Kraft und Schönheit bei uns zu entfalten. Weil wir merken, wir haben ihn. Wir müssen ihn gar nicht erst überzeugen. Wir müssen es gar nicht irgendwie gucken, dass wir ihn vielleicht doch noch zwingen könnten, sich auf uns einzulassen. Wir müssen uns gar nicht von unserer schönsten letzten Seite noch zeigen, die vielleicht noch was hergibt, die ihn motivieren könnte. Wir haben ihn schon. Erinnern Sie sich an den Choral, wie soll ich dich empfangen? Und die Frage ist ja gut. Und genau in dem Choral von Paul Gerhardt dreht sich das um und kommt diese Schönheit zum Tragen. Nichts hat dich getrieben zu mir vom Himmelszelt als das geliebte Lieben, mit der du alle Welt in ihren tausend Plagen und großen Jammer lasst, die kein Mund kann aussagen, so fest umfangen hast. Sie haben ihn schon. Sie haben ihn. Verstehen Sie, er hat ein Riesenproblem. Das Riesenproblem, das dieser Gott hat, dass er sie unbegrenzt liebt. Er kann gar nicht anders. Er kann nicht anders. Sein ganzes Leben, seine ganze Person, sein ganzes Sein ist ausgerichtet auf sie. Nein, verstehen können wir es nicht, aber gut finden können wir es. Mein Gott, das ist ja unglaublich, dass du mich in meiner ganzen Kreatürlichkeit, in meiner ganzen Gebrochenheit, in all dem, was ich an mir selbst nicht ausstehen kann und all dem, was ich verursacht habe, dass du mich tatsächlich weiterhin ohne Einschränkung liebst. Wir erleben Gottes Herzensangelegenheit. Sind sie, bist du, bin ich. Ich bin das Thema seines Herzens. Das wissen wir doch, das ist ein Riesenunterschied. Ob ich nur eine Nummer bin, ob ich nur irgendein Thema bin in irgendeinem Prozess oder ob dem Gegenüber an mir etwas liegt. Und wir sind an seinem Herzen. Seine Menschen sind an seinem Herzen. Jesaja 40 wird nie seine Kraft verlieren, wenn wir das lesen und begreifen und die Herzensangelegenheit Gottes erfassen. Und sobald das in meinem Kopf ankommt und ein bisschen runterrutscht, geht es zum nächsten Schritt über, dass es ja nicht nur von Herzen kommt, sondern dass mir das natürlich auch dann zu Herzen geht. Und Gott will auch, dass mir das zu Herzen geht. Er sagt sogar, Luther versteckt es ein bisschen in der Übersetzung, er sagt nämlich, redet mit Jerusalem freundlich, so kennen wir das. Was da wirklich steht, redet mit Jerusalem zum Herzen. Zum Herzen. Das muss das Herz von Jerusalem erreichen. Das muss die Mitte der Person erreichen. Das muss nicht äußerlich bleiben. Das muss bei mir, tatsächlich bei mir ankommen. Nicht nur äußerlich, formal, oberflächlich, prozentual, sondern es muss mich selber erwischen, mich in meiner Person. Und wenn das geschieht, dann merke ich, das geht mir tatsächlich zu Herzen. Und das, was er mir hier sagt, dieser Gott, das ist unglaublich. Denn ganz offensichtlich kennt er ja meine Lage. Er hat ja meine Lage wahrgenommen. Und das Wahrnehmen der Lage in Jesaja 40, der Zielgruppe, das ist dramatisch. Die eine Lagenbeschreibung besteht ja darin, dass die hier voller Schuld sind. Dass die voller Schuld sind. Dass sie verknechtet sind. Das heißt, ihr Leben ist nicht ein kleines, heiliges, wunderschönes, frommes Dasein, sondern an Jerusalem, an Juda, an Israel, an seinem Volk, an seiner Menschheit klebt Schuld. Das ist etwas, was wir verspüren, dass wir eben nicht nur das sind wir auch, aber nicht nur die Opfer sind, sondern wir sind Täter. Und wer durchs Leben marschiert und halbwegs noch sein Gewissen im Griff hat, der weiß das, dass ich tatsächlich auch in der Täterrolle unterwegs bin. Und dass Jerusalem nicht nur ein Opfer ist der Großmächte, sondern wer die Bibel ein wenig liest und kennt, der weiß, dass Gott sagt, ganz viel, was dir widerfahren ist, hat unmittelbar zu tun mit dem, was du getan hast. Das ist Einlösung der Gerichtsworte, die ich dir gesprochen habe. Das hat mit Schuld und mit Sünde zu tun. Und dieser Gott nimmt das wahr. Und er beschreibt hier in dem ersten Zugang ein Israel, was nicht nett und hübsch ist, so was dreckig ist und an dem die Schuld und die Sünde haftet. Und die zweite Lagebeschreibung, die wir hier entdecken, ist, dass natürlich hier tatsächlich das Volk Gottes aufgefordert wird, Bahn zu machen. Und dieses Thema des Bahnmachens, diesem Highway, dieser Wüstenpassage, das ist ja ein wunderbarer Gedankengang. Und das ist ja das nachher, was Johannes der Täufer aufgenommen hat. Und dann sind sie alle zu ihm gelaufen und haben da ihre Sünde bekannt und haben sie im Jordan taufen lassen. Und nein, das müssen wir nicht schlecht machen und runter machen. Aber seien wir doch ehrlich, kaum aus der Brühe vom Jordan wieder raus, merken die doch, die sind die Alten. Ja, die haben erkannt, was doof läuft. Ja, die haben gesehen, dass sie so dem Messias nicht begegnen können. Ja, natürlich. Aber kaum waren sie wieder weg, kaum war der Alltag wieder da, haben sie gemerkt, sie sind ja mit dabei. Ich habe mein altes Herz dabei, mein altes Gesiff, alles. Ich kann ihm doch gar nicht Bahn machen. Das wird eine Piste, die ich ihm bereite. Das wird eine Straße, auf der daher holpert, wenn der Messias einrollen will. Dieser Gedankengang der großen babylonischen Prozessionsstraßen ist da. Und jetzt soll ich, ein kleiner Mensch, ihm Bahn machen mit meinen moralischen Fähigkeiten. Das wird ein einziges Gegurke. Das wird ein Kartoffelacker, auf dem da irgendjemand heranfahren soll. Das haut nie und nimmer hin. So beschreibt er sein Volk. Und kaum haben wir das erkannt und begriffen, dass hier von Sünde die Rede ist und dass das Volk eigentlich gar in der Lage ist, die Bahn zu machen, wird es ja noch schlimmer. Da kommt ja eben dieser Prophet, da kommt eben der Teufel, was soll ich denn predigen? Was soll ich denn denen sagen? Und dann kommt der Inhalt der Predigt, das ist eine Wahnsinnsohrfeige, eine Wahnsinnsohrfeige. Die Antwort lautet nämlich, alles Fleisch ist Gras. Toll, ganz toll. Jetzt dachten wir, wir wären was. Es sagten wir könnten uns doch irgendwie noch ein besonderes darstellen. Alles Fleisch ist Gras. Und weil wir das spüren, versuchen wir aus dieser Grasexistenz rauszukommen, wie es einer mal gesagt hat. Raus aus der Grasexistenz. Eben nicht vergehen. Nicht heute Morgen noch grün oder Abend dann schon verbrannt, weil es nichts mehr bringt. Und weil dann das Gras so vergänglich ist, bauen wir uns Sockel und Podeste. Die ewig sind, die fest sind. kleben um unser Bild hin und denken, das bleibt. Wird nicht vergehen, wird sein. Und trotzdem wissen wir, alles vergänglich. Grasexistenz. Dann versuchen wir, die Grasexistenz ein bisschen zu verlängern. Und geben dem Grashalm noch ein paar mehr Augenblicke. Aber Gras bleibt Gras. Und das ist ja ein Thema, das die Bibel nicht nur bei Jesaja hat. Sie nimmt es auf im Psalm 103. Genau das gleiche Thema. Sie nimmt es auf im 90. Psalm. Und sogar der Apostel Petrus nimmt es auf in seinem Brief. Ich bin eine Grasexistenz. Das, die Blume verwelkt. Das Herrn Odem bläst da rein. Jetzt denkt man, jetzt wird's gut. Aber wenn Odem Gottes da reinweht, wie es Spurgeon gesagt hat, der Heilige Geist da reinweht, dann wird nur das Verdorrtsein offenbart, das sowieso schon da ist. Der Wind macht nur den Grat deutlich, wenn das Gras schon verdorrt ist. Gras ist das Volk. So viel Gras kriegen sie selten, wie hier in Jesaja 40. Alles Fleisch ist Gras, Gras ist verdorrt, Gras ist das Volk, Gras ist verdorrt. Ausreichend? Und dann jetzt reicht es an Beschreibung, dann kommt noch was drauf. Das große Thema, das vierte Thema ist der Zion selber. Und der Zion selber, der hier angesprochen wird, der wird im zweiten Teil des Propheten Jesaja als Trümmerhaufen beschrieben. Wirklich das Wort. Die Trümmer Jerusalems. Und das war es ja. Die assyrische Epoche gerade noch überlebt, die babylonische Epoche, komplette Katastrophe. Jerusalem überrannt von den babylonischen Heeren, der Tempel geschleift, eine einzige Ruin, ein Trümmerhaufen. So, ist die Beschreibung. Ist die Beschreibung. Herr mein Gott, was machst du denn mit mir? Was machst du mit mir? Der ich in der Sünde drin bin, der ich keine Bahn machen kann, der ich in der Grasexistenz bin, ein Trümmerhaufen bin. Und jetzt kommt dieser Trost. Jetzt kommt dieser Trost. Der Trost ist nämlich tatsächlich, dass jetzt Gott auf alle vier Probleme die entscheidende Antwort hat. Der Gott sagt nämlich, Strafe ist erlassen. Der Frondienst ist zu Ende. Und wir kennen die deutsch-testamentliche Antwort. Wir wissen, wie das passieren konnte, dass sie aus ihrem Sündenraum herausgekommen sind. Warum sind die aus ihrem Sündenraum herausgekommen? Weil nachher in Jesaja 53 der Gottesknecht sein Leben lässt für die Schuld seines auserwählten Volkes Israel und für diese gesamte Schöpfung. Er hat sein Leben gelassen. Und jetzt kann es eine Befreiung geben aus dem Sündenraum. Jetzt komme ich aus der Knechtschaft, aus dem Frondienst raus, wie es da eigentlich heißt. Ich bin frei. Ich bin frei. Der lebendige Gott kommt mit seinem Trost und sagt mir, du, der du nicht nur Opfer, sondern der du auch Täter bist. Und du bist ein Täter, Andreas. Ich komme zu dir mit dem Evangelium von Jesus. Das Blut des Sohnes Gottes macht dich rein von aller Sünde. Oh mein Gott, ich kann aber keine Bahn machen. Du musst auch gar keine Bahn machen. Ich mach mir Bahn. Geh aus dem Weg. Ich mach mir Bahn. Und ich schaffe das. Und ich lasse meinen Sohn Jesus landen auf dieser Erde. Und ich krieg das hin. Und dann kommen die Hirten dazu. Und dann ist er da. Und dann kann kein Herodes und niemand das hindern, dass er 30 Jahre später Bahn bekommt. Jesus bekommt Bahn und läuft da seine Spur durch. Ohne mich, vollkommen ohne mich. Ich habe das überhaupt nichts beigetragen. Und er geht seinen Weg und sieht seine Spur und kommt tatsächlich an. Er kommt an. Er macht Bahn. Und jetzt kann ich auf dem Weg, den er gebahnt hat, kann ich jetzt, können Sie jetzt, können wir tatsächlich zum Vater kommen. Jetzt gibt's einen Weg. Jetzt gibt's einen Weg. Und auf der Bahn von Jesus Christus laufen wir hinter ihm her zu diesem Jesus. Jetzt haben wir einen Weg. Aber mein Gott, ich bin eine Grasexistenz. Ich bin Gras. Ich werde vergehen. Ich habe kein Leben in mir. Und jetzt sagt doch hier tatsächlich Jesaja im Namen Gottes diesen wunderschönen Satz. Er sagt diesen Satz: Gras ist das Volk, Gras, das verdorrt, Blume, die verwelkt. Aber was? Ich brauche ein Aber. Ich brauche ein Aber, das meine ganze Gras-Existenz wegnimmt. Welches Aber hat diese Kraft, dass es meine ganze Gras-Existenz wegnimmt? Haben Sie die Antwort gelesen? Ist unglaublich. Das Aber, das die gesamte Gras-Existenz wegnimmt, liegt in dem kleinen Satz. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Wie ist das zu verstehen? Petrus gibt in seinem Brief die Antwort. Er sagt, ihr Gras-Existenz, Leute, ihr seid wiedergeboren. Das lebendig machende Wort Gottes. Das, was uns tatsächlich neu macht, ist ein neuschöpferisches Wort, das Sie und ich gehört haben. Sie sind zum Glauben gekommen. Sie haben das Wort Gottes gehört. Sie haben es für sich angenommen. Und jetzt ist Ihre Gras-Existenz nicht mehr Ihr Problem. Wer das Wort des Herrn hat, Johannes-Evangelium, bleibt ewiglich. Mit Wort Gottes in ihrem Leben, mit dem lebendig schaffenden, Glauben schenkenden Wort Gottes, sind sie im eigentlichen Sinn unsterblich. Das war's. Sie sind Wortträger, das war's. Sie haben sein Wort in sich, das kann nicht weggehen. Sie leben durch seine Worte, das ist unsere Existenz. Sie mögen äußerlich noch sterben, das mag sein. Man mag sie zum Friedhof raustragen, das mag sein. Aber sterben, im Sinn von tot sein, können Sie und ich, die wir in Christus sind, nie mehr. Das Wort unseres Gottes, das in uns lebt, nimmt mir meine Grasexistenz. Jetzt darf ich sein und leben in Ewigkeit. Und jetzt, du Trümmerhaufen, Teil 4, und jetzt, du Trümmerhaufen, bekommst du eine Aufgabe. Du Trümmerhaufen wirst zur Evangelistin, so heißt es da. Du wirst zur Evangelistin, du wirst zur Freudenbotin. Schluss, du stehst auf deinen Trümmern rum, aber du hast schon was zu sagen. Was hast du zu sagen? Oh, wie toll ich bin und wie großartig und wie viel und wie stark und wie dynamisch und wie schön. Nein, das hast du nichts zu sagen. Du hast zu sagen, den einen Satz hast du zu sagen. Siehe, da ist Gott. Siehe, da ist Gott. Der Gott, der mir geholfen hat, auf den zeige ich jetzt hin. Fürchte dich nicht, da ist Gott. Ich habe Evangelium, ich habe eine Freudenbotschaft zu sagen. All den anderen Trümmerhaufen, die es gibt. All den anderen Trümmerhaufen. Das ergreift mein Herz. Das ergreift mein Herz. Das ist in dem Sinn herzergreifend. Und ich habe es auch ergriffen. Sie haben es doch auch, ganz viele von uns haben es doch ergriffen. Haben es doch ergriffen und gesagt, mein Gott, das ist es, das ist es. Schuld ist weg, Bahn machst du, Grasexistenz ist raus, Evangelium ist da. Ist ja der komplette Wahnsinn. Ich gehöre dazu, ich gehöre dazu. Ich lass mich von diesem herzergreifenden Evangelium annehmen und komme zu diesem Gott. Und vielleicht ist der eine oder die andere da, die sagen, ja, schön wär's, ich bin raus. Nein, 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 verstehen Sie? Das gilt wie vor 2700 Jahren. Es ist immer noch die Aufgabe da. Tröstet, tröstet. Der Tröster ist da mit seinem Trost und lädt Sie, die Sie den Trost in Jesus für sich persönlich noch nicht angenommen haben, an so einem ganz normalen, durchschnittlichen dritten Adventssonntag auf der Lahö ein. Einzusteigen in dieses herzergreifende Programm. Mein Gott, ich will auch. Das ist das Einzige, was Sie sagen dürfen, müssen und können und sollen. Herr, ich will auch. Ich will, dass meine Schuld auch vergeben ist. Ich will auch durch deine Bahn, die du gezogen hast, zum Vater kommen. Ich will auch raus aus meiner Grasexistenz und ewig leben. Ich will auch aus meinem Trümmerhaufen diese Freudenbotschaft sagen können. Das wäre natürlich Ihre Glücksstunde heute. Da können Sie ganz im Weihnachtspäckchen einpacken. Wenn das am dritten Advent passiert, dann haben sie das Highlight ihres Lebens gehabt. Wenn dieser Jesus heute in ihre Existenz einzieht. Sie dürfen das in großer Klarheit und Schlichtheit und Einfachheit tun, ihnen das sagen. Sie dürfen aber auch gerne an anderen Christen, sind 4 bis 5 4, in Anspruch nehmen, das mit ihm klären und beten und vor unseren Gott kommen, sagen, ich gehöre auch dazu. Das Herz ergreifende für sich angenommen haben. Ja, es ist Gottes Herzensangelegenheit und deswegen wird Jesaja 40 wird uns immer berühren. Ja, es ist herzergreifend, weil ganz, ganz viele von uns sagen, das ist meins, das ist meine Lebensbasis. Und ja, natürlich, jetzt sind wir schon beim Herz drin, es wird beim Herz auch durchziehen. Und das nehme ich mir jetzt zu Herzen. Zu was nehmen Sie sich jetzt zu Herzen? Was nehmen Sie sich mit mir in der Adventszeit zu Herzen? Ich nehme mir die Adventszeit zu Herzen, ohne Wort Gottes geht gar nichts. Das ist das Erste. Ohne Wort Gottes geht gar nichts. Ohne Wort Gottes sind Sie und ich immer auf der Grasexistenzebene. Verstehen Sie, Sie sind immer auf der Grasexistenzebene. Sie eiern immer rum in diesem Siff aus Schuld und Sorge und Not und Problem und Lasten und dem ganzen Kram. Sie sind immer nur auf der Grasexistenzebene. Also nehme ich es mir zu Herzen. Oh, dein Wort, mein Gott, geht gar nicht. Damit ich auf der anderen Ebene laufe, außerhalb der Grasexistenzebene, die sie alle mitschleifen mit mir, brauche ich die Worte des Allmächtigen in mein Leben. Nehmen Sie sich es zu Herzen. Und das Zweite, was ich mir zu Herzen nehme, ist natürlich, dass ich begreife, zum Überleben notwendig, zum absolut Überleben notwendig in allen ihren Umständen, in denen sie sind. Und die Umstände sind ja so dermaßen verschieden. Und bei den weitaus meisten von uns ist es nicht nur Glück und cool und super. Brauchen Sie in dieser Adventszeit immer wieder einen ganz bestimmten Blick. Nämlich einen Blick ins Herz von diesem Gott. Sie brauchen einen Blick ins Herz von diesem Gott. Und wissen Sie, was Sie da sehen? Sie wissen doch, was Sie da sehen. Sie sehen pure Liebe. Pure Liebe. Und die hilft Ihnen zu überleben. Ob Ihre Umstände sich ändern, I don't know. Ob die großen und kleinen Wunder passieren heute und übermorgen, weiß ich doch nicht. Wissen Sie auch nicht. Ob der Allmächtige das Paket auf Ihnen liegen lässt, das er auf Sie gelegt hat, sein Ding. Aber eins weiß ich, um zu überleben, nehmen Sie sich das zu Herzen und gönnen Sie sich den Blick in das Herz dieses Gottes und entdecken Sie für sich, ganz persönlich für sich, diese wunderschöne, aus der Ewigkeit und in die Ewigkeit hineinführende Liebe, die er zu Ihnen, zu mir, zu dir hat. Nehmen Sie sich es bitte zu Herzen. Und das Dritte, was ich mir zu Herzen nehme, ist der auf der einen Seite brutale biblische Realismus. Ich weiß, der passt überhaupt nicht in unsere kleine idealistisch-humanistische Weltsicht. Keiner von uns liebt es, Täter zu sein. Keiner von uns liebt es, auf dem Kartoffelacker zu erkennen, ich kann keine Bahn für die göttliche Größe hinkriegen. Keiner von uns liebt es, seine Grasexistenz in allen Dimensionen zu spüren und niemand lebt gern im Trümmerhaufen. Aber abgesehen von dieser Brutalität und dieser guten, biblischen, realistischen Show, geht eben dazu, dass andere auf alle entscheidenden, biblisch stark beschriebenen, realistischen Welten im Trost in Jesus die Antwort ist. Da ist die Antwort. Keine Schuld mehr. Freie Bahn zum allmächtigen Gott, zum Vater in Jesus Christus. Raus aus der Vergänglichkeit der Grasexistenz in die Ewigkeit meines Gottes und nicht im Trümmerhaufen verharrend, weil die Freudenbotschaft des Evangeliums weitersagend. Ja, der biblische Realismus, der ist richtig gut, der ist richtig klar und richtig neuschaffend. Nehmen Sie sich's bitte, bitte zu Herzen. Natürlich nehme ich mir zu Herzen, dass das Programm meines Gottes, dass es noch gar nicht fertig ist. Dass wir das uns neu bewusst machen, das Thema dieser Frauenfreizeit. Worte werden wahr. Wir klinken uns mit unserer kleinen Existenz jetzt nicht nur von außen das Ganze beobachtend, sondern wir klinken uns mit ein, sind Teil dieses Gottesprogrammes. Merken, wir sind mit dabei. Ich bin ein Teil des Leibes Jesu Christi, ich gehöre zu seiner Gemeinde. Ich bin ein Produkt dieses Planes. Ich sehe seinen Umgang mit seinem auserwählten Volk Israel, beobachte mit ihnen fasziniert, wie Menschen aus dem jüdischen Umfeld zum Glauben an ihren Messias und den Messias aller Welt kommen. Wie die Uhr meines Gottes, die Uhr unseres Gottes, wie sie läuft. Und wie er einmal beim ersten Kommen gesagt hat, als die Zeit erfüllt war, es in Kürze wieder sagen wird. Als die Zeit erfüllt war. Das heißt, in der Gemeinde Jesu, bei Menschen, die Jesaja 40 aufnehmen, nein, wächst nicht die Depression. Nein, das zieht sich runter in die Melancholie des Untergangs des Abendlandes. Nein, sie sehen nicht irgendwelche dramatischen, apokalyptischen Visionen. Sie haben eine kraftvolle Hoffnung, eine kraftvolle Hoffnung. Siehe, da ist euer Gott. Er kommt. Das ist es. Nehmen Sie sich es bitte zu Herzen. Und nachdem Sie sich zu Herzen genommen haben, dass ohne Wort Gottes nichts geht und dass Sie einen Blick ins Herz der Liebe Gottes tun und dass Sie diesen biblischen Realismus für sich aufnehmen und mit großer Hoffnung auf das weitere Wahrwerden der Worte Gottes warten, sind Sie mit Ihrem alltäglichen Leben, mit den Adventstagen, die noch so da sind, tatsächlich bei ihm angekommen. Oder besser, er bei Ihnen. Er bei Ihnen. So kommt er an. So kommt er an. Worte kommen da rein. Sein Herz zeigt ihnen die Liebe. Sie erkennen sich im biblischen Realismus und sie leben in gefüllter Hoffnung. Tröstet. Tröstet, mein Volk. Nein, wir werden Jesaja 40 nicht vergessen können. Wir wollen es nicht vergessen, wir dürfen es nicht vergessen. Nicht nur mit diesem gigantischen prophetischen Panorama, sondern weil wir Herzensanliegen Gottes verspüren, seiner Bewegung zu uns, weil es unser Herz ergriffen hat und weil wir uns das jetzt zu Herzen nehmen. Und dann gilt, was wir gleich singen werden von Paul Gerhardt. Das schreibt dir in dein Herze. Das schreibt dir in dein Herze, du hoch betrübtes Heer, bei den Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Seid unverzaget. Ihr habt die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet. Steht all hier. Kommt, wir gehen zu unserem Tröster. Jesus, du bist unser Tröster und Jesus, du bist unser Trost. Und so haben wir alles in dir, absolut alles in dir. In deiner Person ist aller Trost, den wir brauchen zum Leben und zum Sterben. Und du selbst kommst bei uns an und bist dieser Tröster, der auch heute Morgen durch unsere Reihen geht und uns das neu vor Augen führt, dass du zu uns kommst. Dass du zu uns kommst, indem deine Worte in unser Leben hineinkommen. Dass du zu uns kommst, indem du uns dein Herz der Liebe zeigst. Dass du zu uns kommst, indem wir uns sehen dürfen durch deine Augen. Und dass du zu uns kommst, auch jetzt in diesen Augenblicken, bist du der Tröster Jesus hier. Und Herr Jesus, wir bitten dich im Augenblick für die unter uns oder die es hören und wahrnehmen, die dich diesen Trost noch gar nicht für sich persönlich angenommen haben, dass du ihnen die Herzenstür weit aufmachst und sie dich einladen und ergreifen dürfen und das wahrnehmen können, dass du sie als Herzensangelegenheit siehst. Und wir bitten dich für uns, dass wir uns das zu Herzen nehmen, was du uns gesagt hast. Und dass wir erleben dürfen, wie du in diesen Tagen dich als Trost und Tröster für einen jeden von uns erweist. Dank sei dir, Herr Jesus. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.